Bock auf Bier. Schaumgekrönt, der Bier-Podcast mit Celine Bier.
Ja, sie heißt wirklich so.
Und Biersommelier Marvin Müller.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bock auf Bier, unserem Bier-Podcast. Mit mir, Celine Bier, und bei mir ist wie immer unser Biersommelier Marvin Müller. Hi Marvin.
Hallo Celine.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da bin.
Ja, du sagst es. Bevor es losgeht, wollen wir euch wie immer darauf hinweisen, dass ihr verantwortungsvoll mit eurem Alkoholkonsum umgeht und immer dran denkt, wenn es mal ein bisschen mehr sein sollte, don't drink and drive. Außerdem möchten wir euch auch einladen, bei dieser Folge bei unserem Tasting nochmal mitzumachen. Das heißt, euch einfach ein Bier zu schnappen und das zusammen mit uns zu genießen. Ja, Marvin, wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's wunderbar. Ich freue mich, dass wir heute wieder uns getroffen haben, um eine Flasche Bier zu verkosten. Heute wird es ja auch nur eins sein und keine zwei, wie üblich. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil es auch ein Bierstil heute sein wird, den ich gar nicht so gut kenne, weil ich relativ wenig Berührungspunkte bis jetzt damit hatte.
Ah ja, cool. Dann sind wir beide super gut vorbereitet. Ich nämlich auch nicht.
Sehr schön.
Nee, ich habe mich natürlich wieder ein bisschen vorbereitet. Euch interessiert sicher schon brennend. Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann wisst ihr es wahrscheinlich schon, da haben wir es angeteasert. Heute geht es ums Altbier. Ja, Marvin, du hast schon gesagt, du hattest nicht so viele Berührungspunkte damit. Ja, wie sehen denn deine bisherigen Berührungspunkte aus? Weil bei mir ist es tatsächlich so, dass ich das Altbier, wenn ich es jetzt mal irgendwie getrunken habe, dann meistens so, ne, wie man es kennt, als Krefelder mit Cola.
Ja, tatsächlich geht es mir ganz genauso. Ich bin ja ganz gerne mal im Stadion in der Pfalz beim ersten FCK und in Kaiserslautern ist ja irgendwie die zweitgrößte Absatzstätte für Altbier außerhalb von diesem Niederrhein-Düsseldorfer Gebiet. Also da wird ja noch richtig viel Altbier getrunken, aber halt überwiegend als Biermeter, als Krefelder. Und dementsprechend war das für mich auch immer eher ein Bierstil, den ich dann genossen habe nach einem Fußballspiel in einer Gastronomie in Kaiserslautern. Also ja, bewusst verkostet, glaube ich, fast noch nie. Und das ist ja auch ganz spannend, weil wir es dann heute mit dem gleichen Stand irgendwo zusammen machen können. Und ich glaube, das wird trotzdem eine ganz tolle Sache.
Ja, das denke ich auch. Ich freue mich drauf auf jeden Fall. Bevor wir jetzt dann loslegen mit ein paar Facts zum Altbier, würde mich mal interessieren, Marvin, was war denn diese Woche dein Biermoment der Woche?
Der Biermoment der Woche.
Ja, ich habe ein Bierfest mitorganisiert bei meinem heimischen Fußballverein. Ich wurde ja so ein bisschen ausgelacht von den letzten Folgen, weil ich habe ja irgendwann mal gesagt, ich bin so ein leidenschaftlicher Fußballer und meine Kollegen haben nur gesagt, ja, Leidenschaft, das ist ja das eine, aber Talent ist irgendwie das andere. Also da hatten wir ein paar Lacher auf unserer Seite, weil ich so, ja, ich bin leidenschaftlicher Fußballer, aber tatsächlich bin ich auch leidenschaftlicher Biertrinker, was wir ja alle schon wissen, und organisiere seit 5 Jahren ein Bierfest in meinem Heimatverein und das war wieder halt legendär. Das so spiegelt so meine Reise zum Biersommelier wieder, weil ich habe das angefangen, dieses Bierfest zu organisieren, so als Initiative aufgrund des Biersommelier-Lehrgangs. Und das hat sich echt top entwickelt und ist mittlerweile echt ein fester Bestandteil von unserem Vereinskalender. Und es waren so 120 Leute da und es wurden über 350 Liter Bier getrunken. Also das heißt, da ist keiner mehr gefahren danach und es war wirklich ein ganz, ganz tolles Event wieder und hat Spaß gemacht. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was war denn dein Biermoment der Woche, Celine?
Ja, also bei mir ich habe ja letzte Woche schon von einem Geburtstag erzählt, dieses Mal gab es nochmal einen Geburtstag in der Familie. Und zwar hatte diesmal mein Vater Geburtstag. Und der ist halt auch leidenschaftlicher Biertrinker. Und ich hatte mal mit ihm zusammen dieses Hanse Porter von Störtebeker getrunken, beziehungsweise hatte ich mir das gekauft. Er hat es dann getrunken und das hat ihm halt richtig gut geschmeckt. Und dann dachte ich so, ja okay, dann weiß ich ja schon, was ich ihm schenke. Beziehungsweise dachte ich zuerst, ich schenke ihm eine Kiste davon. War dann aber hier in Saarbrücken im Hopshop und habe mich da ein bisschen beraten lassen. Habe ihm so ein paar coole Sachen dann mitgebracht. Und dann haben wir mal zusammen zu Hause so ein kleines Biertasting gemacht. Haben uns mal so ein paar Fläschchen da rausgesucht, die wir probiert haben. Unter anderem auch ein Chocolate Stout, was auch ganz geil war. Und ja, das hat Spaß gemacht, war auch nicht so irgendwie zu viel, weil es waren auch so ein paar Flaschen, die dann so ein bisschen teurer auch waren, aber halt auch richtig geil. Und ja, da haben wir mal zusammen geschaut, was die Welt des Porters und des Bieres so zu bieten hat für die Biers.
Das hört sich sehr lecker an. Auch ein bisschen kombiniert mit Schokolade oder nur rein aufs Bier fokussiert?
Tatsächlich nur aufs Bier fokussiert. Das wäre ja der Part, wo du dann ins Spiel kämst.
Zum Schokoladeessen werde ich dann eingeladen. Sehr schön.
Genau, ne, wo wir quasi deine Expertise bräuchten. Aber das können wir, das wollten wir auch mal machen hier im Podcast, ne, dass wir wirklich uns mal so ein paar Food-Pairing-Sachen anschauen. Allerdings würde ich jetzt mal sagen, Leute, wenn ihr auch so einen coolen Biermoment der Woche hattet, wo ihr denkt, den muss ich unbedingt teilen mit meinem neuen Lieblingspodcast Bock auf Bier, dann meldet euch doch sehr gerne. Per WhatsApp schickt einfach eine Sprachnachricht an die 0681 3909 und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir dann zusammen eure Biermomente der Woche hier hören können. Und euer Biermoment der Woche diese Woche kommt von Helene aus Trier.
Moin, hier ist Helene aus Trier. Mein Biermoment der Woche war, würde ich sagen, gestern. Ich schreibe aktuell meine Bachelorarbeit und, naja, ich sag mal so, es ist eine stressige Zeit. Und gestern war besonders schlimm und dann sind wir alle, also alle, die gerade aktuell zusammen ihre Bachelorarbeit schreiben, abends in der Kneipe gegangen und saßen dann bei so, ja, 1, 2, 3 Bier zusammen und haben mit voller Absicht ausnahmsweise mal nicht über unsere Bachelorarbeiten geredet. Und das hat einfach sau gut getan, irgendwie, ja, mal aktiv nicht drüber zu sprechen bei dem ein oder anderen Bierchen.
Ja, also das ist wohl eine Situation, die ich ehrlich gesagt auch ziemlich gut nachvollziehen kann. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall noch alles Gute bei der Bachelorarbeit. Jetzt kommen wir allerdings endlich zum Altbier, worum es auch heute gehen soll. Ja, ich werde euch mal ein bisschen, wie immer, ein paar Facts präsentieren zum Altbier und dann würde ich auch sagen, freuen wir uns auch schon drauf, die Flasche zu öffnen. Das Altbier ist ein obergäriges, dunkles Bier. Heißt also, wie wir schon in den letzten Folgen gelernt haben, dass der Gärprozess auch bei höheren Temperaturen stattfinden kann. Die Farbe vom Altbier, das werden wir ja auch gleich sehen, ist so ein bisschen Kupfer-Bernsteinfarben. Und geschmacklich zeichnet es sich halt dadurch aus, dass es so eine nussig-malzige Note hat im Antrunk. Diese hält sich dann aber die Waage mit einer eher bitteren Hopfennote im Abgang. Ob das wirklich so ist, werden wir gleich probieren. Und der Name des Alts rührt eben daher, dass so bevor das Pils, das haben wir schon in der zweiten Folge vom Podcast gelernt, 1842, hier quasi zum ersten Mal in Pilsen zum ersten Mal ausgeschenkt wurde und dann hier rüber kam langsam. Davor waren ja in Deutschland eher so dunkle, obergärige Biere die Norm, sage ich mal. Also die quasi in den Wirtschaften und Gaststätten auch getrunken wurden. Das waren so die Biere, die in den Gaststätten so die Norm waren und hier in Deutschland eben meistens getrunken wurden. Als dann aber das Pils und dann quasi das bayerische Pendant, das Helle, so langsam auf dem Vormarsch waren, gab es in den meisten Gaststätten eben dieses alte oder dieses altbekannte dunkle Bier und eben das neue helle Bier. Und wenn die Leute dann dort Bier bestellt haben, dann haben sie immer gesagt, wenn sie das dunkle Bier wollten, mach mir mal ein Alt, also ein altes. Das hat sich dann eben irgendwann so sehr etabliert, dass das Alt quasi bis heute noch als Alt oder Altbier bekannt ist. Und das zeichnet sich eben durch diese altbekannte oder ich sag mal ältere Brauart aus. Das Alt steht dann damit quasi auch sinnbildlich für eines der ältesten Brauverfahren, die es auf der Welt gibt. Und im Rheinland geht es oder soll es sogar bis in die römische Antike zurückgehen. Ja. Vor allem am Niederrhein ist es auch heute noch sehr beliebt und zum Beispiel Düsseldorf gilt ja auch, deswegen behandeln wir es ja heute nach dem Kölsch, als Altbier-Hochburg. Die Absatzentwicklung allerdings ist seit Jahren rückläufig und der Marktanteil liegt halt mittlerweile bei nicht mal 1%, was ja nicht so viel ist. Genau, und das Krefelder, haben wir eben schon kurz besprochen, ist quasi ein Mixgetränk aus Altbier und Cola. Was vielleicht dem ein oder anderen von euch dann noch ein bisschen eher bekannt sein dürfte oder ein bisschen eher quasi getrunken wird, als das Altbier an sich. So viel zur Geschichte des Altbiers. Marvin, kam dir da irgendwas schon bekannt vor oder war das jetzt irgendwie alles komplett neu für dich?
Also die Namensherkunft, da hätte ich jetzt nicht dran gedacht, dass die Leute gesagt haben, hier alt und ja, neu sozusagen.
Ja.
Aber du hast ja auch das Thema in Bayern, ne, wo die Leute eigentlich nur sagen, ich hätte gern helles oder ich hätte gern dunkles. Also damit lässt sich es vielleicht ein bisschen erklären. Und ich finde es halt auch ganz interessant, das habe ich vorher zwar schon gewusst, aber der Marktanteil des Altbiers ist nach wie vor rückläufig. Und ich hatte jetzt auch das Problem, wir haben ja kurz drüber gesprochen vorher, bevor wir jetzt die Folge aufnehmen, dass ich überhaupt gar kein Altbier richtig gefunden habe im Supermarkt. Also du weißt gar nicht, wo du Altbier einkaufen sollst, wenn du jetzt mal überlegst, wenn ich jetzt in einen Supermarkt fahre, der gut sortiert ist, was das Thema Craftbier angeht, kriege ich da jetzt irgendwelche Porter und Double IPAs und was weiß ich, aber ich kriege noch nicht mal ein zweites Altbier. Und das, was wir heute dabei haben, ist eigentlich so, glaube ich, mit das bekannteste in Deutschland. Und ich freue mich aber auch schon so ein bisschen drüber zu sprechen, was zum Teil auch das Altbier für Großbrauereien bedeutet, weil das ist auch ein ganz spannender Fakt, welche Brauerei zu welchem Altbier gehört und so, weil ja, erzähle ich gleich noch was drüber, wenn wir dann beim Trinken sind, würde ich sagen.
Gerne. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Trinken, zu unserem eigentlichen, ja.
Aber auch nur, weil ich jetzt gesagt habe, ja, ich erzähle es dann erst, ne, wenn wir
klar,
ja, am Trinken sind. So.
Vielen Dank. Ja, also ich würde sagen, da passt so dieses, ja gut, Kupfer jetzt nicht so krass, ne, so ein bisschen bernsteinig vielleicht. Obwohl ein Rotstich ist schon erkennbar, wenn man es ein bisschen so ins Licht hält, ne? Schaumkrone war auch bis eben noch, also ist noch ein bisschen Schaum da eigentlich. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal ganz anders aus als alles, was wir bis jetzt hier getrunken haben.
Ja, also ich glaube, dass man jetzt schon sieht, das ist recht blank. Also da ist nicht mehr viel Hefe mit drin. Das hat tatsächlich so einen rötlichen Stich, aber es sieht auch so, ja, wie so ein, so nicht kastanienbraun, sondern dazu ist es zu rötlich irgendwie. Aber es hat tatsächlich so ein bisschen was aussehentechnisch, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich gesteinigt werde von Biersommeliers, die dazuhören, aber es sieht so ein bisschen aus, ne, das ist vielleicht am leichtesten verständlich, wie Cola.
Stimmt, ja.
Mit Wasser.
Ja,
so,
ja.
Aber es sieht trotzdem sehr ansprechend aus. Also ich finde schon, dass es echt schon mal ganz gut aussieht. Der Schaum ist recht flach und hat sich jetzt relativ schnell verflüchtigt wieder. Und ich habe aber schon das Gefühl, wenn ich so mit dem Glas so an der Nase vorbeiziehe, dass ich da schon ein paar Aromen erriechen kann. Und lass uns mal die Nase gemeinsam reinhalten. Spannend.
Riecht so. Also beim ersten Mal dachte ich zuerst, okay, es riecht irgendwie so sehr, schon relativ hopfig auch. Dann beim zweiten Mal riechen quasi kam auch direkt diese süßliche, malzige Note mit raus. Also es ist wirklich beides, wie ich quasi eben auch zumindest mal gesagt, gelesen hatte vorher. Also auf jeden Fall beides beim Riechen schon mal erkennbar.
Ja, ich finde, du hast also auf der einen Seite diese Malzsüße, Röstmalzaromatik, fast so was leicht Schokoladisches irgendwie. Also wie du gesagt hast, auch so ein bisschen nussig vielleicht.
Mhm.
Ja, so Hopfenblume ist da auf jeden Fall auch da.
Ja. Ja,
also Altbier hat ja auch generell relativ starken Hopfengehalt auch, was natürlich von dem Malzkörper durch die dunklen Malze etwas überdeckt wird. Und lass uns mal zusammen probieren.
Ich bin
jetzt mal ganz gespannt. Oh, lecker. Sehr schlank im Antrunk. Also schön, aber schöne Malzsüße.
Ja.
Wirklich, ja, recht leicht zu trinken. Süße und dann, wenn du es so runterschluckst, kommt aber so diese nachhängende Bittere, ähnlich wie beim Pilz irgendwie. Also finde ich echt ganz spannend und vor allem auch sehr aromatisch. Ne? Also
ja,
leicht zu trinken, aromatisch, aber trotzdem super. Und wir haben jetzt ja noch gar nicht gesagt, was wir überhaupt trinken.
Stimmt.
Das ist ja fast wie so ein Überraschungspaket. Also wir haben Diebels Alt, wahrscheinlich die bekannteste Altbiermarke Deutschlands, würde ich fast sagen, zumindest national gesehen. Kein Klassiker direkt aus Düsseldorf, sondern eher ein bisschen nordwestlich von Düsseldorf gelegen in der Stadt Isum. Und gleichzeitig, warum deutschlandweit distribuiert? Weil zugehörig zum Brauereikonzern InBev, wie Franziskaner und Becks. Also das heißt, letztendlich über diese Kooperation dann eben auch national vertrieben. Und aber sehr lecker, sehr clean. Jetzt kein, wie soll ich das sagen, so ich glaube, das ist einfach sehr nah an der Bierstilbeschreibung, so wie der Bierstil auch schmecken soll.
Da würde ich dir zustimmen. Ich bin auch tatsächlich ganz überrascht irgendwie, weil ich weiß halt wirklich nicht, wenn ich das letzte Mal pur ein Altbier getrunken habe. Muss schon lange her sein, aber ich hatte es nicht mehr so in Erinnerung, weil das muss eigentlich wahrscheinlich auch ein Diebels gewesen sein. Aber ich finde es echt richtig gut trinkbar.
Von den Zutaten her, wir haben ja schon gesagt, es ist ein obergäriger Bierstil. Also das heißt, das Pendant zu den untergärigen Bierstilen, die seit dem Pilzbier eigentlich aus Pilsen oder Helles aus Bayern dann so rübergeschwappt ist. Und ja, also ich finde es echt sehr gelungen. Es hat auch aus meiner Sicht nochmal einen ganz anderen Touch, wie jetzt zum Beispiel das Kölsch. Weil das Kölsch ist ja wirklich sehr, sehr mild auch und leicht zu trinken und kommt ja dem einen oder anderen auch ein bisschen läppsch irgendwie vor. Und das hier hat ja jetzt echt auch einen guten Charakter. Ne?
Ja,
also was ich mir jetzt super vorstellen könnte, so Speisebegleitung irgendwie, reifes Stück Käse, so ein Gouda-Käse oder sowas, ne? So ein bisschen was Salziges, süß und salzig ist immer eine ganz gute Kombination. Oder auch jetzt so ein bisschen Bratengericht, Gulasch-mäßig vielleicht oder so mit einer dunklen Soße. Also da könnte ich mir das jetzt echt schon direkt top vorstellen. Und es ist eigentlich sehr schade, dass dieses Bier und dieser alte Bierstil dann auch marktanteiltechnisch einfach so untergegangen ist. Und das ist aber auch die Tendenz irgendwo auf dem deutschen Biermarkt, dass eben diese, ja, das hat so, jetzt auch wenn du dir die Flasche anschaust oder so, die haben, glaube ich, was am Design gemacht, ne, mit dem orangenen geschriebenen Alt jetzt. Mhm. Und das Sixpack hat auch recht cool ausgesehen, aber das hat trotzdem so was Angestaubtes, ne? So fast so was wie Export oder so, ja, so einfach in die Jahre gekommen, nicht mehr modern aus meiner Sicht. Und vielleicht liegt es auch einfach daran.
Das könnte halt echt sein, das stimmt. Weil irgendwie, ja, ja, da stimme ich dir zu.
Und vielleicht was jetzt, ich habe ja angesprochen, was Gastronomie angeht. Ich kann es dir jetzt ja nur aus Kaiserslautern, weil ich war ja tatsächlich noch nie in Düsseldorf. Das habe ich ja schon mal erzählt. Ich war noch nie in Düsseldorf, warum auch immer. Und auf jeden Fall ist es halt so, dass die Großbrauereien haben eigentlich fast alle ihre eigene Altbiermarke. Ne? So wie Anheuser-Busch hat halt Diebels. Dann gibt es von der Radeberger Gruppe gibt's das Schlösseralt. Von Krombacher gibt es das Renania-Alt. Und was haben wir denn noch? Fällt mir noch was ein? Ja, das sind so die größten, würde ich sagen. Und woran liegt das? Weil die haben ja oft als Brauerei Verträge auf Gastronomieobjekten. Und wenn du natürlich in Kaiserslautern ein Gastronomieobjekt machst, also zum Beispiel geht es ja oft um Geld, um Finanzierung, um solche Geschichten. Das kommt noch aus den vergangenen Jahrzehnten irgendwo, wo das gemacht worden ist, wo es weniger um Bierqualität ging, sondern welche Brauerei legt am meisten Kohle auf den Tisch. Leider, das verändert sich ja leicht und das ist auch gut so. Aber daher rührt das, dass du natürlich, wenn du in Düsseldorf deinen Pilz verkaufen willst, eigentlich auch ein Altbier dazu brauchst, weil das ist halt der größte Absatz. Oder in Kaiserslautern, wenn ich jetzt ein Gastronomieobjekt habe, wo halt meterweise Krefelder getrunken wird und dann will sich die Großbrauerei natürlich diese Absätze auch nicht entgehen lassen und deshalb haben die eine eigene Altbiermarke. Nicht, weil das so sonderlich gut läuft deutschlandweit im Handel oder sonst was, sondern einfach, um sich Gastronomieabsätze zu sichern und das ist halt ganz spannend an dem Bierstil an sich, weil da macht auch keiner mehr was dafür, ne? Also da wird auch nicht investiert oder sonst irgendwas. Und ich fände es mal richtig geil, wenn es so eine junge Brauerei gäbe, die einfach sagen wird, so aus der Region raus, ey, ich mache jetzt ein eigenes Altbier und vermarkte das mal irgendwie in den Hauptregionen, weil das hätte sicherlich Riesenpotenzial, weil von den Großbrauereien passiert halt nichts mehr in diesem Altbiersegment, ne? Zumindest ja. Ist das mal wie immer mein persönlicher Eindruck.
Ja, komplett. Nee, da stimme ich dir auch wieder zu. Das stimmt, das wäre auch echt total interessant. So ein Altbier irgendwie neu gedacht. Und dann könnte das, also es ist ja wirklich, wie gesagt, ein gut trinkbares Bier. Das könnte halt echt, könnte ich mir richtig gut vorstellen, dass das auch wirklich in den Kneipen hier bei uns getrunken wird, ne?
Und ich weiß, ich mache zwar immer den Eindruck, als wäre ich, würde ich mich nicht vorbereiten auf die Folgen. Aber tatsächlich habe ich mir auch so ein bisschen was mal durchgelesen vorher. Also tatsächlich muss es auch so sein, dass zwar Altbier deutschlandweit an Relevanz verliert, aber die Düsseldorfer Brauereien, das sind ja dann kleinere Füchschen und Ürige und so, dass die aber tatsächlich auch wachsen, halt in dem Düsseldorfer Raum. Also die Produkte gibt es eigentlich nicht überregional, sondern dann in Düsseldorf. Wie kommt das? Weil die einfach ihre Gastronomiekonzepte ausweiten, weil ja, die halt einfach gute Arbeit leisten in ihren Brauhäusern und dementsprechend dort auch Zulauf haben. Nur in der Gesamtrelevanz des Marktes, ja, haben es halt irgendwie die Bayern und so besser gemacht. Deswegen geht Helles so durch die Decke und so ein Altbier oder auch ein Schwarzbier hat halt Riesenprobleme, weil es halt auch einfach nicht mehr so, ja, so konsumiert wird.
Das ist echt richtig schade. Gut, ich könnte mir jetzt, wie gesagt, ich finde es jetzt echt überraschend gut. Muss aber sagen, also es lässt sich gut trinken. Aber im Gegensatz jetzt, weil du gerade schon gesagt hast, Helles, so ein Helles ist ja doch noch, ne, gerade vor allem im Sommer ist ja immer mein Lieblingsbeispiel irgendwie im Biergarten. Da könnte ich halt echt so gut ein paar mehr Helle auch gerne trinken. Könnte ich mir jetzt hier bei dem Alt auch nicht unbedingt vorstellen. Aber trotzdem, wie gesagt, bin ich wirklich, ja, man merkt, sprachlos, überrascht, dass es so gut schmeckt.
Aber das ist auch so, was du jetzt gerade schilderst. Du hast auch vollkommen recht, weil ich erlebe das auch immer bei Biertastings und so. Sobald ich in den Dunkelbierbereich gehe, steigen viele einfach aus, weil die diese süßlichen Biere nicht so gern mögen. Weil du eigentlich ja beim Bier jetzt erstmal erwartest, Pils, Helles, also so ein bisschen schlanker, vielleicht noch mit so einer Hopfennote am Ende. Aber diese Süße passt einfach nicht so in das Bier und in den, ja, Geschmackssinn des normalen Verbrauchers. Also der normale Verbraucher sieht halt als Benchmark Pils, Helles, ne? Das ist immer bei Tastings, wenn ich dann sage, wie riecht das, dann sagen die, ja, wie Bier halt. Und das kann man ja gar nicht mehr sagen. So weit wie wir jetzt sind, wir haben jetzt 7 oder 8 Bierstile verkostet und du kannst eben nicht sagen, das riecht wie Bier, weil das immer unterschiedlich riecht. Und hier ist es halt auch so, weil es eben so malzig süßlich ist, ist das erstmal für die Leute sehr ungewohnt, weil die das halt einfach auch so normalerweise nicht probieren. Und was sowas oder wen sowas hier anspricht, sind halt Leute, die nicht so gern Bier trinken. Also so, wenn du jetzt ein Biertasting jemand dabei hast, der nicht gerne Bier trinkt. Und dann ist für so jemand das hier eigentlich ideal, weil das ist ja so süßlich, lieblich, ne? Wie wenn du einen Nicht-Weintrinker hast und sagst hier, ja, was willst du denn trinken? Einen lieblichen Wein, am besten noch mit ein bisschen Zitronenlimo drin, dass es irgendwo genießbar wird. Und so ist das hier natürlich auch, ne?
Ja, stimmt, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich finde auch generell, oder was heißt generell oft, haben so dunkle Biere auch mehr so den Ruf, dass sie halt eher so ein schwereres, in Anführungszeichen, so Winterbiermäßig so ein bisschen sind, ne? Und ich muss auch sagen, ich habe ja eben erwähnt, dass ich da mit meinem Vater so ein kleines selbstständiges Biertasting durchgeführt habe. Da haben wir halt auch, ich glaube, 2, 3 oder 4 Flaschen höchstens getrunken. Da hat es halt auch gereicht, ne? Von diesem süßen Porter-ähnlichen Bier, sage ich mal, war alles so ein bisschen in diese Porter-Richtung. Ja, deswegen kann ich total nachvollziehen auch. Aber das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ich glaube sogar, meine Mutter, habe ich auch mal in einer Folge erwähnt, dass sie nicht die größte Biertrinkerin ist. Ich glaube, die hat sogar früher mal so ein bisschen öfter Altbier getrunken, wenn sie mal Bier getrunken hat.
Cool. Mir hat es auf jeden Fall geschmeckt, aber wir wären eigentlich schon, auch was Verkostung angeht, schon fast am Ende, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Komplett.
Das ging ja rucki-zucki.
Rucki-zucki, ja.
Flott. Ja, aber das ist halt auch einfach, weil du weniger Eindrücke von dem Bierstil so an sich hast. Über die anderen so Helles und wie auch immer kannst du ja 1000 Marken und Dinger und sowas, über sowas kannst du sprechen. Beim Altbier gibt's bestimmt auch eine richtig geile, krasse Historie so hinten dran, ne, mit, wenn du da in Düsseldorf so eine Altbiertour oder sowas machst. Ich glaube, das macht auch echt Sinn und macht auch echt Spaß und ich glaube einfach, dass die Leute auch mal oder ihr Zuhörer, wenn ihr da draußen einfach mal an so einem Sixpack oder so Altbier vorbeilauft, dann nehmt es einfach mal mit, weil es macht schon Spaß, ne? Also es, ja, vielleicht nicht das ganze Sixpack alleine trinken, aber tatsächlich, wenn man mal so einen schönen Abend macht, wo man kocht oder so, oder so ein Grillabend, ist das vielleicht auch ideal, ne? So ein Grillabend, wo du so mit Schwenker und vielleicht ein bisschen dunkler Soße und so, das wäre da schon ganz gut, glaube ich. Aber ich habe hier auch noch was, liebe Celine.
Oha, jetzt kommt's.
Und zwar, uns wurde ja jetzt schon nach den ersten paar Folgen, haben wir ja schon ein paar Anfragen gekriegt für Kooperationen tatsächlich. Ich finde das eigentlich total krass. Und ja, uns hat da jemand angeschrieben von Bierzeug, nennt sich die Firma. Und die haben uns netter oder dankenswerterweise ein Bierquartett zugeschickt. Und ich weiß nicht, ob wir das in der Bio mal verlinken können oder sowas, ne, wo es das,
ja, doch,
wo es das hergibt.
Mal.
Und ja, und da sind tatsächlich 32 Bierstile aus aller Welt und tatsächlich auf dem Titel steht aus aller Welt, von alt bis wit. Also das heißt, ich habe auch hier die Altbierkarte vor mir liegen. Und jetzt möchte ich von dir wissen, liebe Celine, wie viel Alkohol hat ein Altbier?
Das habe ich tatsächlich gelesen. Ich glaube auch so um die 4,8 durchschnittlich, wie man es halt vom Pilz kennt. Ich glaube so 4,8 bis 6% oder so ungefähr. Kann das sein?
4,5 bis 5,6.
Naja, also fast.
Also du bist in der Mitte. Also ich weiß noch nicht genau, wie man es spielt. Ne? Ich habe mir jetzt keine Bedienung oder keine Anleitung durchgelesen. Ich habe auch schon echt lang kein Quartett mehr gespielt. Aber jetzt, wo ich weiß, dass es sowas hier gibt, ist das bestimmt ganz cool. Und jetzt eine ganz spannende Frage, weil da haben wir uns, glaube ich, fast noch nie drüber unterhalten. Was ist denn aus deiner Sicht die perfekte Trinktemperatur für so ein Altbier?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen so 5 bis 9 Grad.
5 bis 9 Grad, ja. Hier steht 7 bis 10 Grad.
Ja, siehst du. Und da lag ich ein bisschen drin.
Ja, und das ist auch eigentlich ganz interessant, weil du natürlich, wenn du jetzt so ein Altbier, so wie wir es jetzt trinken, meinst, war ja autowarm wieder. Also das heißt, das hatte vielleicht jetzt gerade so 10, 12, 13 Grad. Und ich finde aber, dass die Trinktemperatur auch total angenehm ist. Also gerade diese dunkleren Biere, die können ja ruhig mal ein bisschen wärmer sein, weil dann kommen die Aromen besser zur Geltung. Gerade so dieses Röstmalz-aromatische, ne, dieses bisschen Nussige und sowas. Wenn das jetzt 2 Grad Kühlschrank kalt wäre oder 3 Grad, dann ist das zu kalt. Dann nimmt man das nicht mehr so wahr. Und das ist letztendlich auch immer so ein Fakt, wie wenn ich jetzt einen Pilz oder sowas trinke. Pilz 4 bis 6 Grad. Wärmer darf es nicht sein. So, ich lieb's zum Beispiel auch ein helles oder so ein Pilz bei 2-3 Grad. Das ist mega erfrischend, mega geil zu trinken. Wenn jetzt ein Pilz 10 Grad hat, ja nicht so geil. Ne? Und dementsprechend ist auch das Thema Trinktemperatur ganz entscheidend. Ja, aber ich finde das ganz cool. Also ist auf jeden Fall, ja, können wir ja jetzt öfter mal spielen.
Ja, gerne.
Ich lese vielleicht noch ganz kurz vor, was da steht, oder? Als Kurzbeschreibung steht Altbier. Altbier ist im Vergleich zum Kölsch dunkler, etwas herber und bitterer. Vor allem am Niederrhein populär. Hefe und Hopfen bringen eine leichte, fruchtig-bittere Note. Cool. Die empfehlen Sauerbraten, Gulaschsuppe, Grilllachs, Apfelkuchen, Bratapfel, Mandelkuchen. Apfelkuchen könnte so ein bisschen mit Zimt oder so, ne? So ein bisschen.
Ja. Könnte ich mir schon vorstellen.
Ja, cool. Super, vielen Dank für die Zusendung, gell? Und viel Erfolg weiterhin.
Ja, würde ich auch sagen. Liebes Bierzeugteam. Ja, das war cool. Das müssen wir mal zocken. Ich weiß auch nicht mehr, wie man ein Quartett spielt tatsächlich. Habe ich, glaube ich, zuletzt in der Schule irgendwie gemacht. So, ne?
Mit Fußballspielern habe ich das immer gehabt.
Ich mit Autos.
Mit Autos, ja, tatsächlich.
Ja, du, das, wenn ich für eins stehe, dann Autos auf jeden Fall.
Super. Cool.
Nee, aber wirklich, keine Ahnung. Und ich war ja mal als Kind auch krasser Star Wars-Fan. Ich hatte auch mal so ein Star Wars-Quartett. War ich ganz stolz drauf. Ja.
Stark.
Komplett. Ja, ich würde mal sagen, bevor wir hier unseren letzten Schluck noch leer trinken, werden wir mal noch den Trinkspruch der Woche mit euch teilen.
Der Trinkspruch der Woche.
Dann erhebe ich mein Glas, liebe Freunde, tut es mir gleich. Wer Liebe mag und Einigkeit, der trinkt doch mal eine Kleinigkeit. Prost.
Prost.
Ja, man muss auch einfach mal so einen schönen Trinkspruch teilen, ne? Nicht immer so diese, die zum Trinken anregen. Eine Kleinigkeit.
Genau, eine Kleinigkeit. Ja, genau.
Ja.
Bewusst und ja, klein genießen.
Ja, bewusster, kleiner Genuss. Schön. Ja, und ich würde sagen, gell, man merkt schon, wir lachen hier, wir sind gut drauf, nachdem wir das Bier getrunken haben. Deswegen würde ich direkt die nächste Kategorie nachschieben, den Mythbuster. Da habe ich nämlich heute was ganz Interessantes.
Mythbuster.
Und zwar, Bier macht glücklich.
Aller.
Ja, meinst du,
wir sind doch glücklich,
oder? Stimmt, ja, ne?
Ja, aber hier ist genauso wie mit Bier macht dick und wie auch immer. Ich habe ja vorhin erzählt, Bierfest, Biermoment der Woche. Ja, ich habe natürlich auch ein paar Biermomente der Woche gehabt an dem Abend. Und tatsächlich, ich kann das ja gar nicht mehr ab so, ne? Also ich konnte ja auch früher mit, keine Ahnung, 18, 19, 20, bist du 3 Tage oder 5 Tage hast du Kerwe gefeiert. Du bist abends um 3 ins Bett, bis um 7 Uhr hast du wieder da gestanden und so. Das geht auch gar nicht mehr, ne? Also, und da macht mich Bier dann tatsächlich auch so an dem Abend sehr glücklich und dann so den Tag danach und vielleicht noch den Folgetag sehr unglücklich. Also, so wie wir jetzt da stehen, macht es mich sicherlich glücklich und an dem Genusszeitpunkt, ja, aber es kann auch sehr unglücklich machen, denke ich. Ja, aber es kommt halt drauf an, in welchen Rahmen und in welchen Maßen irgendwo.
Das stimmt.
Oder hast du eine andere Meinung?
Nee, meine Meinung ist tatsächlich ziemlich ähnlich, weil, wie du sagst, am nächsten Tag, wenn es dann wirklich ein paar Biere mehr sind, bereut man es manchmal am nächsten Tag. Allerdings wurde diese These, Bier macht glücklich, jetzt auch wissenschaftlich bestätigt. Das finde ich ganz interessant, denn die Wissenschaftler der Universität Erlangen-Nürnberg haben in einer neuen Studie herausgefunden, dass der Geschmack von Bier quasi Glückshormone freisetzen kann. Das bestätigt auch schon eine Studie aus dem Jahr 2013. Jetzt wird es hier mega theoretisch. Eine Studie aus dem Jahr 2013 von der Universität Indiana. Die haben nämlich herausgefunden, dass der Geschmack von Bier das Glückshormon Dopamin freisetzt, wenn sie dadurch glücklich fühlen. Die von der Universität Erlangen-Nürnberg haben jetzt noch zusätzlich dazu quasi herausgefunden, dass die Moleküle des Wirkstoffs Hordenin, der ein Inhaltsstoff auch von Gerstenmalz, damit auch von Bier ist, sich quasi, wie gesagt, mega theoretisch jetzt, ne, an die Dopaminrezeptoren im Gehirn können sich diese Moleküle auch anheften. Das heißt, das wirkt quasi genauso wie Dopamin und macht uns also auch glücklich, beziehungsweise löst Glücksgefühle in uns aus. Das heißt, Bier macht tatsächlich auch nachweislich und wissenschaftlich bestätigt glücklich. Fand ich irgendwie krass.
Wahnsinn. Ja, vor allem war es ein Zufall, ne, dass da gerade so eine Uni in Erlangen-Nürnberg, ne?
Ja,
so Epizentrum des Biertrinkens, sowas rausfindet. Da war es ein Zufall. Nee, aber cool. Mega.
Ja, war bestimmt Absicht. Das fand ich wirklich echt cool, weil, wie du sagst, ne, ich habe zuerst auch gedacht, ja gut, ne, jetzt wird da wahrscheinlich stehen, ja, in Maßen, ne, ist das okay und blablabla. Aber
so wie,
das ist
so wie ich das immer sage, ne? So, ja, das eine ist ja das und das andere ist ja das. Um so schön eigentlich mit einer Frage 2 Antworten zu geben. Aber ja, ist halt so. Muss man.
Komplett. Und ja, wie gesagt, selbst wenn es in dem Moment die Glücksrezeptoren und die Glücksgefühle freisetzt, die halten natürlich auch nicht bis zum nächsten Tag an, wenn dann eventuell der Kater kommt. Deswegen muss man das immer so ein bisschen, ne, zwei Seiten sehen, würde ich sagen. Dann sind wir jetzt echt schon langsam am Ende der Folge. Ich würde sagen, wir schieben dann direkt jetzt hier Rubrik an Rubrik, schieben wir alles raus, aber wir haben natürlich noch eine Sache, die wir machen müssen.
Das Bierquiz.
Ja, liebe Celine, es ist wieder Zeit. Ich habe dir eigentlich schon eine Frage gestellt mit dem Bierquartett, aber...
Stimmt.
Ich mache das jetzt trotzdem nochmal. Willst du ziehen, oder?
Ja, komm, lass mich mal ziehen. So, gehen wir mal in die Mitte, die goldene Mitte.
Oh, das weiß ich selbst nicht.
Oha.
Woran entzündete sich der sogenannte Bamberger Bierkrieg von 1907? A. Am Reinheitsgebot, B. an einem Alkoholverbot, C. an einer Preiserhöhung.
Oha, okay, das ist schwierig, habe ich auch tatsächlich noch nie gehört, den Bamberger Bierkrieg. Ich sag einfach Preiserhöhung.
Ja, ist mal wieder richtig.
Ach geil.
Antwort C ist korrekt. Die Bamberger Brauer wollten den Preis für ein Seidler, also 0,5 Liter, von 10 auf 11 Pfennig erhöhen. Trinker streikten und Wirte importierten billigeres Bier aus dem benachbarten Forchheim. Die Brauer reagierten und nahmen die Preiserhöhung zurück.
Hm.
Das ist immer eine schöne Geschichte und aktueller Anlass ja eigentlich auch mal für eine richtige Diskussion, weil es ist ja tatsächlich so, dass die Brauereien auch durch die ganze Krise auch die Preise erhöht haben.
Stimmt, ja.
Aber ich habe bis jetzt noch von keinem gehört, der auf die Barrikaden gegangen ist. ja, weil man es natürlich auch muss, ne, weil man den Druck hat auch irgendwo von den Rohstoffen und so weiter. Und Bier generell, ja, das ist ja eigentlich auch krass. Ich habe mir mal erzählen lassen von einem Kollegen, der ist seit 30, 35 Jahren schon im Brauereisegment unterwegs. Und er hat gesagt, du, vor 30 Jahren oder 20 Jahren, da hat einfach eine Kiste Bier auch 20 Mark gekostet. So, und heute kostet sie im Angebot 10 Euro.
Ja.
Also das heißt, eigentlich habe ich da gar keine Preisentwicklung. Weil, ja, irgendwie alles ist so teurer geworden. Ne? Jetzt überleg mal hier, 10 Pfennig. Gut, das ist natürlich noch krass, ne? 1907. Aber ja, wenn du heute eigentlich so viel für eine Kiste Bier bezahlst, wie es damals schon war, und dann aber die Leute gleichzeitig in der Gastronomie halt sagen, ah ja, jetzt bezahle ich für einen halben Liter Bier 5 Euro. Und das ist ja keine Seltenheit mehr, das gibt's ja schon. Ne? Also
stimmt,
10
ja.
Mark für ein Bier. Das ist natürlich krass, aber ja, im Handel kriege ich es halt so abartig günstig auch. Ne?
Ja, komplett. Ja, das stimmt schon, gell. Habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht, ne? Auch, dass es halt vor ein paar Jahren noch oder vor, ja, 10, 20 Jahren dann so krass war. Interessant auf jeden Fall. Aber ich finde ja eh, Bier ist ja auch, und dafür stehen wir ja mit dem Podcast schon auch so ein bisschen, allen voran Genussmittel. Und ja, deswegen habe ich ja eben, wie gesagt, mit meinem Vater diese Bier-Tasting-Geschichte, da habe ich natürlich auch für eine Flasche mal so 4-5 Euro teilweise ausgegeben. Und das ist so ein bisschen, gell, wenn du das so erzählst, hä, wie, so viel Geld gibst du für Bier aus, so teuer? Aber wenn du für eine Flasche Wein so viel Geld ausgibst, zum Beispiel, ne, dann sagen alle so, ah ja, das kann ja nichts Tolles sein, ne? 4 Euro für eine Flasche Wein. Aber für Bier ist es dann so ein bisschen so verschrien auf eine Art, dass es so teuer ist. Und das ist irgendwo auch schade, weil durchaus kann man so eine Flasche Bier auch wirklich so wie einen Wein genießen, dass man jeder, also wenn man die jetzt zu zweit teilt, jeder einen Schluck trinkt, wie wir jetzt auch natürlich hier im Podcast, ne? Von daher finde ich das halt eigentlich schade, dass man halt so irgendwie im Kopf dieses Denken drin hat, dass es immer günstig sein muss.
Ja, und einen großen Anteil, warum das tatsächlich so ist auch, ist einfach der unterschiedliche oder die unterschiedliche Herangehensweise von Winzern und Brauern für ihr eigenes Produkt. So bei den Winzern, ich bin ja da an der Weinstraße auch noch beruflich viel unterwegs. Du, wenn die ihr Produkt verkaufen wollen, dann nehmen die sich 3 Flaschen mit, so setzen sich zum Gastronomen, machen die Flaschen auf und verkosten. So, und dann wird einfach nur nach Geschmack und nach Beziehung irgendwie gekauft. Und die Brauereien haben sich irgendwann mal verloren in, ja, ich bin der Finanzier der Gastronomie. Ich muss dafür bezahlen, dass ihr mein Bier verkauft.
Mhm. Stimmt.
So, und dann ging es halt nicht mehr um das Thema Qualität, und die Winzer haben das ja auch, muss ja kein Prophet sein, um zu sagen, du, pass auf, die Bierleute haben sich angeschaut, was funktioniert denn bei den Winzern saugut. Ja gut, die haben halt Weinsommeliers gehabt. Die haben halt in den Gastronomien gestanden, haben die am Tisch, haben die dir erzählt, okay, was trinken sie gerne, so und so, dann empfehle ich ihnen das. Und da ging es nur um den Geschmack und um die Qualität und um die tollen, den tollen Herstellungsprozess und so weiter. Der Herstellungsprozess für Bier ist auch so mega aufwendig, wenn du mal überlegst, was da alles für Komponenten zusammenkommen, dass du einfach die Wertschätzung vom Konsumenten nicht bekommst. Also krass, aber einfach, weil da keiner drüber erzählt hat. Und jetzt mittlerweile wird es ja so, dass immer mehr darüber gesprochen wird. Das ist vielleicht eine Entwicklung, die dauert noch 10, 15 Jahre. Aber es gibt immer mehr Biersommeliers, es gibt immer mehr so Leute, die sich auch mit dem Thema Craft Beer auseinandersetzen, mit überhaupt handwerklichen gebrauten Bieren. Und ich glaube, darüber wächst dann auch die Wertschätzung für das Thema Bier allgemein. Und du siehst es ja auch an den bayerischen Spezialitäten, haben wir ja bei der Folge Helles auch drüber gesprochen, dass die Leute in den Getränkemarkt gehen und tatsächlich auch sagen, ich gebe auch mal 20 Euro für eine Kiste Bier aus.
Stimmt.
Und nicht nur 10, weil es im Angebot ist. Und das ist ja schon steigernde Wertschätzung. Und ja, ich bin mal gespannt, wo die Reise dahin führt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir gemeinsam noch lange, lange Zeit auch einen, ja, so ein bisschen Einfluss darauf nehmen können und dem einen oder anderen auch mal einfach ans Herz legen können, dass man auch mal in so ein Craft-Bier-Regal geht und sich auch mal nicht scheuen sollte davor, mal eine Flasche für 2-3 Euro zu kaufen. Und dann kauft man halt nur eine und gleich nicht eine ganze Kiste. Aber ja, so kriegen wir Stück zum Stück, beschreiten wir da den Weg, dass Bier auch tatsächlich die Wertschätzung bekommt, die sie verdient.
Das hast du wunderschön gesagt. Dann würde ich sagen, schließen wir ab, langsam.
Schließen wir ab.
Hast du den Schlüssel, Marvin?
Ich habe den Schlüssel, ja. Tschüss. Macht's gut. Bis nächste Woche.
Macht's gut, genau.
Nee.
Ja, worum geht's nächste Woche?
Das ist eine gute Frage. Haben wir uns da schon geeinigt?
Geeinigt nicht. Ich hatte einen Vorschlag, sagen wir es so.
Sehr gerne.
Ich habe eben schon drüber geredet. Ich würde mal gern mit dir zusammen hier ein leckeres Porter genießen und probieren. Oder zwei gerne auch.
Also bleiben wir bei den dunklen Bieren. Und wir können auch eine Kombi-Folge machen. Wir machen Stout und Porter zusammen.
Können wir gerne machen.
Und dann können wir nämlich gerade den Unterschied auch erklären zwischen einem Stout und einem Porter. Und ich glaube, das macht Sinn.
Genau, dann machen wir das doch so.
Cool.
Wunderbar, da freue ich mich drauf. Und ja, Leute, trinkt mal ein bisschen mehr Altbier, weil das ist echt nicht schlecht.
Und es wäre schade, wenn es irgendwann vom Markt verschwindet. In diesem Sinne.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Bock auf Bier. Schaumgekrönt, der Bier-Podcast. Frisch gezapft, überall, wo es Podcasts gibt.